Ich habe gedacht, ich mache einfach Fortsetzung vom letzten Mal. Wer weiß noch, worüber ich letztes Mal gepredigt habe. Schlimmer als in der Schule, gell? Naja. Es war ganz einfach über die Bibel, oder? Heute mache ich eine Fortsetzung davon. Und zwar ist die Bibel ja nicht nur dafür geschrieben, dass wir Wissen anhäufen oder immer mehr von Gott erfahren, sondern die Bibel ist eigentlich auch ein sehr praktisches Buch. Es ist dafür geschrieben, praktisch in unserem Leben etwas zu verändern. Und wer seine Bibel liest, der wird merken, dass die Geschichten dort in der Bibel eigentlich immer in diese Richtung gehen. Die gehen nie dahin, dass wir jetzt gute Theoretiker werden, irgendwelche Professoren uns irgendwas anhängen können. Ich weiß jetzt die Bibel auswendig, vom ersten bis zum letzten Satz. Nein, die Bibel ist eher ein Buch, das praktische Geschichten erzählt, Beispiele von Menschen, die in bestimmten Situationen Gott erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind in ihrer Situation. Erstmal möchte ich euch ein bisschen schocken. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das Erste, was wir uns merken sollten oder was uns immer wieder klar sein sollte, unser Leben hier auf der Erde ist nicht davon geprägt, auf Wolke 7 zu schweben. Jeder, der das glaubt, irrt. Das ist nicht das, was Gott uns versprochen hat. Er hat uns nicht versprochen, von einer Herrlichkeit zur anderen zu gehen. Er hat uns nicht versprochen, überhaupt keine Schwierigkeiten mehr zu haben. Er hat uns nicht versprochen, dass wir immer genug Geld haben, dass wir immer genug haben, um irgendwo unser Leben zu meistern, sondern eigentlich hat er uns genau das Gegenteil versprochen. Wie der Meister behandelt wurde, also wie Jesus behandelt wurde, so werden wir auch behandelt. Denn der Lehrling steht nicht über seinen Meister, würde man es heute vielleicht übersetzen. Oder die Dinge passieren halt einfach, die in unserem Leben hineinbrechen. Also wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wenn ihr Probleme habt, dann ist das völlig normal. Dann seid ihr, wie alle in der Welt, völlig normale Christen. Das ist also das Erste, was wir uns merken sollen. Aber was hier ganz besonders wichtig steht, seid nüchtern und wacht und widersteht standhaft. Das ist damit gemeint. Nüchtern sein. Also den Wein möglichst erst am Abend trinken, oder? Vielleicht trinkt er auch härteres. Aber wichtig ist, nüchtern zu sein. Das bedeutet, nüchtern sein bedeutet ja auch ein Stück weit, ich bin nicht übertrieben. Ich bin nicht unrealistisch. Ich bin nicht irgendwo in meinem Kopf so, keine Ahnung wo, habe unrealistische Ziele oder Ähnliches, sondern ich bin nüchtern. Ich weiß, was realistisch ist, was richtig ist und was gut ist. Wobei Realismus sich hier jetzt nicht darauf beschränkt, was ich denke und fühlen und reden kann, also was in meinem Ratio reinpasst, sondern Realismus in der Bibel bedeutet natürlich auch, was kann Gott? Auch das müssen wir wissen. Also ein anderer Realismus, als vielleicht manche denken. Wachsam sein bedeutet auch, es kann mir jederzeit irgendwo etwas passieren. Jederzeit irgendwo kann der Teufel, wie es hier heißt, mir versuchen, ein Bein zu stellen. Auch das ist wichtig zu wissen, dass wir da nicht irgendwo hineinrutschen in irgendeine Situation und dann uns wundern, hoppla, warum ist mir das jetzt passiert? Also auch wachsam sein. Widerstehen und standhaft sein, das gehört, finde ich, irgendwie zusammen. Also lass nicht alles mit dir machen. Muck auch mal auf. Jetzt nicht gerade gegen Menschen gerichtet, sondern auch, wenn du merkst, da sind so komische Sachen in meinem Kopf. Kennt ihr vielleicht, ja? muck mal auf und sag, nee, glaube ich nicht. Nein, tue ich nicht glauben. Ich bleib standhaft. Dem Teufel sollen wir also widerstehen, indem wir uns Gott unterwerfen. Jakobus drückt das aus in 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Also die größte Verheißung, die wir als Christen haben, das wisst ihr, ist, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Das heißt, wenn du widerstehst, dann bist du stärker. Es gibt so eine schöne Aussage von den alten Kirchenvätern, die haben mal gesagt, der Schwächste unter uns Christen, also das schwächste Gemeindeglied, möchte ich mal sagen, ist immer noch stärker als der Teufel. Finde ich eine tolle Aussage, ja? Irgendwo 2., 3. Jahrhundert kann man das nachlesen. Frag mich jetzt aber nicht, wer das gesagt hat. Ich kann mir Namen immer noch nicht gut merken. Und wir sollten uns eins klar sein, es geschieht nichts Fremdes mit uns. Das, was uns erreicht, das, was uns trifft, das, was uns vielleicht Nöte oder Schwierigkeiten macht, das ist ganz normal. Der Petrus sagt das in 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also es ist ganz normal. Macht euch da keinen Kopf, wenn Leute euch verspotten, wenn Leute Christen für blöd halten oder wenn das, was wir sagen, manchmal nicht so aufgenommen wird. Jesus hat das auch erlebt und es ist ganz normal. In dieser ganzen Zeit, wenn man von Anfechtung spricht oder vom Kampf spricht, dann gibt es ja so verschiedene Dinge, auf die wir uns immer wieder zurückbesinnen sollten. Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschaut. Was man so oft macht, ist, man schaut so auf sein Gefühl. Was fühle ich jetzt in dem Moment? Und wenn ihr mal so richtig in Anfechtung wart, dann werdet ihr merken, wie fühlt man sich da drin? Schlecht, gell? Genau. Es ist überhaupt keine schöne Zeit und man fühlt sich schlecht. Ist also das Gefühl unbedingt der Maßstab, dass ich jetzt sagen kann, ja, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich nah bei Gott, dann ist Gott auf meiner Seite. Oder wenn ich mich schlecht fühle, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also ich würde sagen, das Gefühl taugt nicht unbedingt dazu. Gefühle sind wichtig, ich möchte sie nicht verteufeln, aber Gefühle sind wie Hunde, die laufen einem hinterher. Also wenn du etwas erlebst, empfindest du was. Stell dir vor, dein Arbeitskollege nennt dich krummer Hund. Was fühlt man dann? Wut, oder? Jedenfalls der normale Mensch, sag ich mal so. Ne? Nicht der irgendwie Abgehobene oder so. Ja, der normale Mensch findet das überhaupt nicht lustig und ist wütend darüber. Vielleicht empfindet er auch Trauer. Keine Ahnung, aber das sind ganz normale Gefühle. Die hat jeder Mensch und die sind auch richtig, weil du reagierst auf etwas, was in deiner Umwelt war. Also Gefühle sind auch nicht verkehrt. Gott hat sie uns ja nicht ohne Grund gegeben. Kein Mensch könnte sonst Mitgefühl haben, oder? Oder kein Mensch könnte sich für einen anderen opfern. Warum machen wir das? Aus dem Gefühl der Liebe heraus zum Beispiel, ja? Sonst wären wir Maschinen. Also Gefühle sind wichtig, aber für den Kampf sind sie ungeeignet. Das müssen wir wissen. Dafür sind sie nicht gedacht. Sie zeigen dir nicht an, ob du in Ordnung mit Gott bist oder nicht. Dafür sind sie nicht gemacht. Dann der Erfolg. Immer wenn ich Erfolg habe, ist Gott auf meiner Seite, oder? Wenn ich geglaubt habe und ich habe gekriegt, was ich geglaubt habe. Oder wenn ich auf der Arbeit alles richtig gemacht habe und meine Arbeitskollegen bzw. mein Chef ist mit mir zufrieden und glücklich. Das ist doch ein Werk Gottes. Ich würde sagen, ja, aber wenn mal etwas daneben geht, kann es auch Anfechtung sein. Lest mal das Alte Testament. Mose hatte auch nicht immer Erfolg, oder? Stellt euch mal vor, der ist da, was weiß ich, wie viele Tage oben auf dem Berg, empfängt da die Gesetzestafeln und alles kommt runter. Und was sieht er da? Das goldene Kalb, ja. Super erfolgreich, ja, wie er sein Volk geführt hat und wie er es vorbereitet hat. Die sind abgefallen allesamt, ne? Nicht gerade erfolgreich war der Mose, oder? Und das ist kein Zeichen von Gott ist nicht mehr da. Wenn du nicht Erfolg hast, ist es nicht das, dass du von Gott verlassen worden bist. Ich weiß, es gibt da so eine, Gemeinderichtung, Philosophie würde ich es eher nennen, die sagt, wenn du nur den richtigen Glauben hast, dann gelingt dir alles. Stimmt nicht. Tut mir leid. Kann ich aus meiner Bibel so nicht sehen. Denn wie oft haben die Apostel, die Männer Gottes, Schaden erlitten? Und das beste Beispiel ist immer noch der alte Hiob. Ja? Der hatte alles andere als Erfolg. Alles weg. Das Einzige, was ihm geblieben war, war seine zänkische Frau. Na super. Ja? Nicht gerade erfolgreich, der Mann. Aber es war nicht, dass Gott ihn strafen wollte oder ihm zeigen wollte, du hast keinen Glauben. Im Gegenteil, Gott sagt, schau dir den Hiob an. Das ist einer, der an mir hängt, der mir glaubt, der mir vertraut. Also genau das Gegenteil. Erfolg ist kein Maßstab. Wie ist das mit deiner persönlichen Heiligung? Bist du schon perfekt? Also kann Gott dich doch gar nicht segnen, oder? Auch das ist kein Maßstab. Denn es ist so verrückt, wie es scheint, wir sind als Christen in eine Stellung versetzt, nicht in einen Zustand. Das müssen wir immer wieder unterscheiden. Wir haben die Stellung eines Königskindes, aber nicht den Zustand. Wenn du das nicht unterscheidest, wirst du ständig Probleme kriegen, weil dein Zustand ist der eines Sünders, deine Stellung aber die eines vollkommen Heiligen. Und das ist dann manchmal ein so großer Unterschied, dass man da wirklich als Mensch ins Straucheln kommt. Und ich sage euch, ich bin 40 Jahre lang dabei. Ich habe immer noch Probleme damit, das immer so zu glauben, weil das so unglaublich ist, dass Gott uns in eine Stellung hineinversetzt hat, die weder ja von meinem Denken noch von meinem Anspruch noch von meinem Verhalten dem entspricht. Ich wachse zwar langsam hinein in diese Stellung, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich muss noch mal 80 Jahre drauflegen, bevor ich das geschafft habe. Also verwechselt nicht Stellung und Zustand. In der Bibel steht viel über deine Stellung. Da bist du ein vollkommener Heiliger. Dein Zustand ist der eines gefallenen Sünders. Vergiss das nicht. Das finde ich so schön in der Bibel. Gibt es da ein Bild für? Stellt euch die Bundeslade vor, ja? Die Bundeslade, das war ein Kasten. Und auf dem Kasten, obendrauf, auf dem Deckel, waren zwei Cherubime. Und diese Cherubime haben runtergeguckt auf den Kasten. Und in dem Kasten war das Gesetz, die steinernen Tafeln des Gesetzes. Also der Anspruch Gottes an den Menschen. Das ist ein Anspruch, den Gott an jeden Menschen stellt. Und diesen Anspruch erfüllen wir nicht. Egal, was wir tun, wir erfüllen ihn einfach nicht. Und die Cherubime schauten jetzt auf das Gesetz. Und so haben sie den Menschen verurteilt, oder? Jetzt sind aber die Priester beigegangen und haben auf den Deckel das Opferblut verteilt. Sie haben also sozusagen Gottes Vergebung über den Deckel gelegt. Und das ist die rosarote Brille, jetzt mal übertragen gesehen, mit der Gott uns sieht. Und diese Brille sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist rein, du bist heilig. du bist in meinen Augen vollkommen. Das ist dieses Bild und das bewegt mich immer wieder. So hat Gott die Erlösung vollbracht. Jesus ist für deine Sünden gestorben und jetzt hast du einen Zustand, eine Stellung, die weit über deinen Zustand hinausgeht. Und ihr wisst ja selbst, wir sind immer noch fähig zu sündigen. Wer das leugnet, der lebt eigentlich schon in Sünde. Denn er straft Gott einen Lügner und das ist nicht gut. Also unsere persönliche Heiligung ist auch kein Maßstab. Wenn wir das als Maßstab nehmen, dann werden wir nie dem Teufel widerstehen. Weil wir ständig denken, ach, ich bin doch so ein armer Wicht. Ich kann doch gar nicht. Ich bring's nicht. Ich schaff's nicht. Ja, wie soll ich dem Teufel widerstehen? Das kann vielleicht der oder der, die von außen besser aussehen als ich, aber ich kann's nicht. Wir müssen eins sehen, der Tod Jesu hat uns gerettet. Nichts anderes. Seine Gnade hat uns vollkommen gemacht. Und dann haben wir noch die äußeren Umstände. Bin ich krank geworden? Habe ich Misserfolge? Gibt es Angriffe, Not oder ähnliche Dinge? All das, was so in mein Leben hineinwursteln kann, zeigt mir auch nicht, ob ich in Ordnung bin vor Gott. All das sind einfach nur äußere Umstände, in die ich hineingerate. Und ich sage euch ehrlich, genau das ist es aber eigentlich, was der Teufel in unser Leben so hineinbrechen lässt. Dass unsere äußeren Umstände uns immer wieder vom Glauben an Gott, von der, ja, ich möchte mal sagen, von der Naivität des Glaubens abbringen, so dass wir nicht mehr glauben können, dass Gott es gut mit uns meint. Und das sollten wir uns nicht immer rauben lassen. Was ist jetzt aber wirklich die Wahrheit? Irgendwo muss man sich ja darauf verlassen können. All das war ja relativ schwammig, was ich jetzt gesagt habe. Und das ist jetzt die Fortsetzung, das ist nämlich das Wort Gottes. Das ist das, was in der Bibel steht. Da hast du einen objektiven, wirklichen Ratgeber, eine wirkliche Grundlage, auf der du stehst. Ich vergleiche die Bibel immer gern mit einem Benutzerhandbuch. Ich weiß, wir Männer lesen keine Bedienungsanleitungen, wir kriegen das auch intuitiv hin, ja. Aber manchmal ist es doch schon gut, da reinzugucken, oder? So die Tiefen der Feinheiten, wie hat sich der Konstrukteur das jetzt überlegt? Wie funktioniert das eigentlich wirklich? Und ich bin immer froh, manches Mal da hineinzublicken. Ich möchte mal ein paar Bibelstellen gebrauchen, um euch so ein paar Wahrheiten zu sagen. Also, jetzt in dem Zusammenhang mit der Anfechtung. 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was bedeutet das? Dass du durch Jesus Opfertod gerecht vor Gott bist. Du bist ein Gerechter. Und das darfst du dir nicht nehmen lassen. Du bist gerecht vor Gott. Dann könnte man dazu noch nehmen, des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja? Also, wenn du zu Gott deine Stimme erhebst und ihm deine Bitten vorbringst, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, er hört dich, weil du gerecht bist. Das darfst du dir nicht nehmen lassen. Versteht ihr, wie praktisch die Bibel sein kann? Das ist nicht nur so ein toller Spruch, den man sich irgendwo an die Wand hängt, sondern das ist Realität. Wenn du in Schwierigkeiten bist, hast ein Problem, weißt nicht weiter, dann kannst du sagen, durch Jesus bin ich gerecht. Und Gott selbst hört auf meine Stimme. Er hört das, was ich sage. Und wenn ich es sage, dann weiß ich, da wird was passieren. Der wird also zumindest den Unterengel sowieso, ich weiß nicht, wie er heißen mag, losschicken, und wird auf eine Lösung bringen. Ja, das wird eine Lösung bringen, was der dort macht. Du bist also gerecht. In ihm bist du gerecht. In Jesus Christus. Ist das nicht super? Geht aber noch weiter. Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist so eine schöne Kaskade, ne? Er hat uns berufen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber er hat uns vorherbestimmt, er hat uns berufen. Du hast also einen Ruf Gottes in deinem Leben und du bist gerechtfertigt worden und jetzt bist du nicht nur rechtschaffen und gerechtfertigt, jetzt wirst du sogar noch herrlich. Ihr Frauen, wollt ihr nicht super, super hübsch und herrlich sein in den Augen der Männer? Vielleicht ein bisschen, okay. Das Schöne daran ist, du bist herrlich gemacht. Also du bist etwas ganz, ganz Wunderbares, Tolles, Schönes. Und das seid ihr Männer auch. Ja. Es ist so wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel das Problem hast, dein Chef hat dich niedergemacht. Ja. Es gibt ja so Chefs. Ich möchte mal sagen, 99,5% aller Chefs sind so. Ja. Die reagieren oder führen die Menschen mit Angst. Je weniger die aufmupfen, die Angestellten, desto besser. Also ordentlich Druck verteilen. Ne? So, das hat jetzt zur Folge, dass du dich so richtig toll fühlst. Ne? Nachdem du unter seiner Bürotür mit Hut hindurchgepasst hast, ja, weil er dich so niedergemacht hat. Was kannst du dagegen tun? Du kannst diese Bibelstelle nehmen. Ich bin herrlich gemacht, oder? Ich bin, wie heißt es hier? Ich bin in seinen Augen verherrlicht worden. Also ich bin kein kleiner Louis. Ich bin auch nicht der, den mein Chef in mir sieht, sondern in Gottes Augen bin ich was ganz Herrliches, etwas Tolles, etwas Wunderschönes, etwas Wertvolles, etwas Tolles. Ich bin herrlich gemacht in seinen Augen. Merkt ihr, wie man damit kämpfen kann mit so einem Wort? Wie man das gegen dem halten kann, was uns in unserem Umfeld manchmal so entgegenkommt? Wir sind herrlich gemacht. Das hat nichts mit Hochmut oder Stolz zu tun. Das ist wichtig, dass du deine Stellung, die Gott dir gegeben hat, einnehmen kannst. Dass du sagen kannst, ich kann mit stolz gewählter Brust sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin herrlich gemacht. Er hat mich verherrlicht. Er hat etwas Tolles aus mir gemacht. Ich bin gut. Ich brauche keinen Mensch, der mir sagt, ich bin toll, sondern ich habe einen Gott, der mir das sagt. Ist das nicht viel besser? Ich kann wirklich mit dem Wort Gottes etwas anfangen. Und so sind wir befreit von der Macht des Feindes und sind Erben Gottes geworden. In 1. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Auch das ist immer wieder so ein Angriffspunkt, den ich sehe. Wenn Menschen so richtig in Anfechtung sind, dann ist es auch manchmal so, dass sie so das Gefühl haben, ich bin besessen. Ich habe so viele schlimme Gedanken in meinem Kopf, ich komme da überhaupt nicht mehr mit klar. Ich komme da nicht mehr raus. Ja? Und dann hat man so das Gefühl, man ist so in dieser ganzen Dunkelheit verstrickt, dass man nicht mehr rauskommt. Aber die Stelle sagt, du bist herausgenommen worden aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also du bist mehr im Licht, als du es merkst. Oft ist es ja dein Gefühl oder auch die Anfechtung in dem Moment, dass du das Gefühl hast, der Satan steht leibhaftig vor mir. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen mal hattet, aber das ist nicht gerade angenehm. Aber wir sind herausgerettet worden. Wir sind jetzt auf der Seite Gottes und der Teufel muss fliehen, wenn du dich auf sein Wort berufst. Er muss es einfach. Du hast alle Macht der Welt, alle Macht des Himmels auf deiner Seite. Also du bist nicht im Reich der Finsternis mehr, sondern du lebst jetzt im Reich des Sohnes, im Reich des Lichts. Und ganz nebenbei bist du auch noch Erbe. Also, wenn du jetzt arm bist, wenn du jetzt keine Kohle hast, wenn du jetzt vielleicht nicht der Weiseste der Weisen bist oder sonst irgendwas, mach dir keinen Kopf. Das, was auf dich zukommt, das sind nicht nur goldene Wasserhähne und ein schmuckes, tolle Villa oder sonst irgendwas, sondern das ist der Reichtum des ganzen Himmels, der auf dich wartet. Das ist dein Erbe, die Herrlichkeit, etwas viel, viel Schöneres, als was Menschen sich hier je zurechtschaffen hätten können, selbst wenn sie Bill Gates oder sonst irgendwie heißen würden. Noch ein Wort. Wir haben Gottes Wesen und gehören zu seiner Familie. Römer 8, 14, Vers 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist aber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich finde das so witzig eigentlich, wenn man so Christen mal so beobachtet. Das sind ja sehr, wie soll ich sagen, sonderbare Menschen, ne? Da versuchst du zu diskutieren mit ihnen und zu diskutieren. Und am Ende sagen sie, kannst du mir erzählen, was du willst, ich glaube doch an Gott. Kennt ihr sowas von euch? Dass ihr so manchmal irgendwelche Sendungen seht oder irgendwas anderes seht und dann sich so ein bisschen so Zweifel nagen, hineinkommen. Ist das wirklich alles wahr, an das ich glaube? Und dann hat man da so ganz tief in sich drin eine Stimme, die sagt, egal was die Menschen denken, Gott gibt es wirklich. Und ich bin sein Kind. Ja, das ist die so eine, ich möchte sagen, ganz tiefe innere Zuversicht oder so ein tiefes inneres Wissen, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was um dich herum geschieht. Du weißt es einfach. Und das ist hiermit gemeint. Der Geist Gottes schenkt uns diese innere Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und das lässt niemand, das kann eigentlich niemand dir nehmen, gar nicht. Ich hatte das mal, da habe ich mit einem Evolutionsbiologen gesprochen. Der hat mir die Schuhe ausgezogen, obwohl ich nicht gerade sagen möchte, dass ich vielleicht dumm bin oder so. Aber ich hatte nachher keine Argumente mehr, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, gib mir irgendein Argument, gib mir irgendwas, was ich diesen Menschen jetzt sagen könnte, damit ich ihn überzeugen kann. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Ist doch egal. Hauptsache, dass wir zusammen sind. Einfach naiv, weiß ich wohl, aber genau darauf kommt es an. Ja. Es geht nicht um Argumente, es geht nicht um Fakten oder Nicht-Fakten, es geht um die tiefe innere Gewissheit, mein Gott ist in mir, mein Gott ist bei mir, ich bin sein Kind. Darum geht es. Ja? Wenn Gott das alles erklären wollte, sodass es die Wissenschaft und was weiß ich was verstehen, dann würde es kein Glauben mehr geben. Glaube ist, an etwas zu glauben, was man nicht sehen kann. Und so ist unser Glaube halt. Gott gibt uns eine tiefe innere Gewissheit. Wir sind seine Kinder. Und lass dir das nicht nehmen. Lass dir das nicht nehmen. Nimm das in dein Herz auf. Und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir auch seine Erben. Noch etwas. Wenn du merkst, dass Menschen dir nicht wohlgesonnen sind, oder du hast einen Partner, ja, der dich verlassen hat, hat dich einfach einen Stich gelassen. Freunde sind nicht mehr da, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer. Dann gibt es eine wunderschöne Stelle. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder die ganz bekannte, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Gott liebt dich. Gott liebt dich immer. Ja? Er liebt dich, wenn du perfekt bist. Er liebt dich, wenn du nicht perfekt bist. Er liebt dich, wenn du ihm Kummer machst oder auch nicht, ja, wenn du bei ihm bist. Er liebt dich einfach. Du bist ein Geliebter Gottes. Immer. Immer. Du kommst aus dieser Liebe gar nicht mehr raus. Ja, die umgibt dich, der umsorgt dich, der ist immer da. Der liebt dich einfach. Und das finde ich so toll an Gott, dass er liebt ohne Vorbehalte. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also bevor du noch überhaupt Interesse an Gott hattest, bevor du überhaupt noch wusstest, dass es ihn überhaupt gibt, hat er dich schon geliebt. Unglaublich, oder? Das ist unser Gott, die Liebe in Person. Also wenn Menschen dich verlassen oder dir nicht die Achtung und Liebe geben, die du dir vielleicht ersehnst, weißt du doch, ich habe einen Gott, der liebt mich. Der liebt mich so sehr, dass er für mich gestorben ist. Und dann geht es noch weiter. Wir sind fähig zu allem, wozu Gott uns fähig macht. Ich höre oft von Christen, dass sie sagen, das kann ich nicht. Sie meinen aber eigentlich was anderes. Sie meinen, das will ich nicht. Wenn sie dann so ehrlich wären, wäre das ja okay. Aber zu sagen, ich kann das nicht, ist schwierig. Ich lese euch mal eine Stelle, 2. Korinther 3, 4 bis 6. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, dass nicht, dass wir von uns selbst tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Diese Tüchtigkeit, das ist ja Paulus, der hier spricht, ist etwas, das wir vollbringen können, wenn wir uns auf Gott vertrauen, wenn wir ihm vertrauen. Du kannst es. Manchmal müssen wir aufs Brett raus, ja? Manchmal müssen wir springen. Manchmal müssen wir Dinge tun, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Aber du kannst sicher sein, Gott steht dir bei. Gott steht dir bei. Hab keine Angst vor Herausforderungen. Hab keine Angst vor Neuem. Hab keine Angst davor, mal Dinge zu tun, die für deine Schuhe zu groß sind. Ja, für deine Füße meine ich. Geh mal einen Weg, der größer ist als du selbst. Ich habe das ganz oft gesehen, selbst bei Menschen, die weniger konnten als andere, dass wenn sie Gott vertraut haben, er ihnen Türen geöffnet hat. Ich habe euch das Beispiel ja schon mal erzählt von den Legastheniker, der nicht lesen und schreiben konnte und einen Führerschein gemacht hat. Ist für mich heute unbegreiflich. Der hat seinen Lappen gekriegt. Ja? Oder auch bei mir selbst. Glaubt mir, wenn ich immer nur daran gedacht hätte, was ich kann, was in meinen menschlichen Möglichkeiten stände, dann würde ich nicht hier stehen. Gott hat mich herausgefordert. Ich musste Neues tun. Ich musste mal über meinen Schatten springen. Aber ich wusste immer, mein Gott gibt mir die Tüchtigkeit dazu. Er gibt mir, was ich brauche. Und so viele Beispiele, wenn wir so Biografien lesen oder so, bezeugen einfach nur von Menschen, dass sie Dinge gemacht haben, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, die über den normalen Rahmen hinausgingen. Ja? Kein Missionar wäre nach Afrika, China oder sonst wohin gegangen, wenn er danach sich überlegt hätte, was in seinen Möglichkeiten steht. Keiner. Aber die wussten, wenn ich gehe und wenn Gott es mir aufs Herz gelegt hat, dann macht er mich auch tüchtig. Es kommt nicht auf meine Vermögen an, nicht auf das, was ich kann, sondern es kommt einzig und allein darauf an, dass Gott es mir aufs Herz gelegt hat und dass ich es kann. Und genau das sagt Paulus hier eigentlich. Und Paulus war, weiß Gott, kein dummer Mensch oder kein zurückhaltender, schüchterner Mensch. Ja, eher das Gegenteil. Wenn er schon sagt, das hat Gott mir gegeben und meine Tüchtigkeit kommt von Gott, ja. Und wenn dir Stärke mangelt, dass du sagst, oh, ich fühle mich so schwach. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du kannst stärker werden. Du kannst kräftiger werden. Ja, an deinem Leib natürlich, klar, aber auch an deiner Seele, an dein Vertrauen zu Gott. Ich habe mich ja bekehrt, als ich das Buch gelesen habe von Harold Hill, Leben wie ein Königskind. Uralter Schinken, weiß ich nicht, ob ich den heute noch mögen würde, aber damals war das Buch für mich. Und er sagte immer, wenn du nicht für deine kaputte Kaffeemaschine beten kannst, dann kannst du auch nicht dafür beten, dass Menschen gesund werden. Was er damit meint, ist, unser Glaube muss wachsen durch die Erfahrung, die wir haben. Ja? Wenn du nicht für einen Parkplatz beten kannst, mit deinem Auto, wo du in der Stadt bist oder sonst irgendwo, und Gott schenkt dir einen und du merkst, hoppla, Gott hat mein Gebet erhört, wie willst du dann für Größeres beten? Also fang nicht an mit dem Berg, den du versetzen willst, sondern fang vielleicht an mit der Büroklammer, ja? Kennt ihr die Geschichte vom Adrian Plass? Egal. Fang klein an, meine ich damit. Fang mit denen an, was du dir vielleicht gerade noch vorstellen kannst. Und du wirst merken, Gott schenkt dir eine Erfahrung, eine Gebetserhörung. Und dann glaub mehr. Ja, glaub mehr und noch mehr. Und du wirst merken, dein Glaube wächst. Und so wirst du stärker werden und wirst diese Stärke in deinem Leben haben. Und irgendwann werden die Leute sagen, also dein Glauben möchte ich gern haben. Du bist ja unerschütterlich. Aber es war ein Wachstumsprozess. Es war eine lange Reihe, vielleicht von Jahren, wo du immer mehr Erfahrungen gemacht hast und wo du gemerkt hast, Gott ist zuverlässig. Wenn ich ihn um etwas bitte, dann erfüllt er es. Also fang klein an und du wirst merken, es wird immer mehr. Wir sind halt Menschen, wo Christus unser Leben ist. Jesus ist dein Leben. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und auch der Sünde sind wir schon abgestorben, auch wenn wir es vielleicht immer noch nicht so praktisch erleben. Es ist ein unglaublich starkes Geheimnis, das meiner Meinung nach wir immer noch nicht voll erfasst haben, dass die Sünde tot ist in unserem Leben. Im 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünde an seinem Leib selbst ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Er hat unsere Sünde ans Kreuz gebracht. Wir sind eigentlich der Sünde gestorben. Das funktioniert noch nicht so richtig, jedenfalls nicht bei mir, vielleicht bei euch schon eher. Aber wir sind tot, die Sünde hat eigentlich keine Macht mehr über uns. Und wenn wir das einmal erfassen in unserem Herzen, dass die Sünde tot ist, dann werdet ihr merken, dass sie auch keine Macht mehr über dich hat. Und das ist etwas Tolles. Und so können wir hineinwachsen. In Petrus 2, Vers 24 steht, der unsere Sünde an sein Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden... Oh, Entschuldigung, das habe ich gelesen, gell? Oh, gleiche Stelle. Manchmal sind Wiederholungen ja ganz gut, oder? Sorry. Was? Ja. Und noch einmal zur Wiederholung. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermagst du in dem, der dich kräftigt. Also hab keine Angst vor der nächsten Klausur, vor der nächsten Arbeit. Hab keine Angst vor dem Gespräch mit deinem Chef. Hab keine Angst vor irgendwelchen anderen Sachen, die vielleicht in deinem Leben jetzt als Herausforderung stehen. Hab keine Angst vor einem neuen Job, der in dein Leben hineinkommt oder den du vielleicht in Angriff nehmen wolltest und dich nicht traust. Du kannst es. Der David sagt ja mal so im Psalm, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich sage immer, die Mauern, die David hatte, das waren keine Einfassungsmauern für irgendein Grundstück, so wie wir es kennen, so in der Höhe oder vielleicht in der Höhe, ja, wo man so als Jugendlicher nochmal leicht rüberkommt. Ich habe da schon eher Schwierigkeiten. Aber der sprach von Stadtmauern. 6, 7, 8 Meter hoch, ja. Über solche Mauern hat er gesprochen. Was war David, ein Feldherr? Der hat Städte eingenommen. Solche Mauern meint er. Nicht so kleine Mauerchen, die wir uns vielleicht so vorstellen. Über solche Mauern konnte er springen mit seinem Gott. Das sind Leistungen, die vielleicht noch nicht mal so ein Olympionid im Hochsprung schafft. Riesige Mauern. Und das kannst du durch den, der dich kräftig macht, durch Jesus. Wir sind durch das Blut Jesu Gott nahe geworden. Jetzt aber, also im Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also du bist Gott nahe gekommen. Für mich eins der größten Versprechen, die es gibt. Du darfst jetzt in den Thronsaal Gottes treten. Du darfst dich, auch wenn es komisch klingt, auf seinen Schoß setzen, auf den Schoß Gottes, weil er dein Vater ist. Ja, er ist dein Vater. So nahe sind wir Gott gekommen, dass Gott selbst dich in den Armen schließt. Nicht irgendein Engel, nicht irgendeine andere Gestalt, sondern Gott selbst. So nah sind wir gekommen. Und das hat das Blut Jesu Christi gemacht. Es ist also eine großartige Sache, in seiner Nähe zu sein. Und deswegen darf man jetzt Abba, also übersetzt Papi, zu ihm sagen. Und zum Schluss, ich denke, euch qualmen schon die Ohren, oder? Das steht im 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Damit meint er nicht nur sich, sondern da meint er uns alle mit. Wir sind an Jesu Stelle getreten. Wir sind seine Botschafter. Ihr wisst, was ein Botschafter ist, oder? Er vertritt ein Land. Wie heißt unser Außenminister? Der Gabriel, genau. Ne? Das ist so ein Vertreter. Das ist so jemand, der im Namen Deutschland reist. Und der, ja, ich möchte sagen, die Bundesregierung, nein, das ganze Volk Deutschland vertritt im Ausland. Der Verhandlungen führt, der Verträge schließt, ja. Und das bist du für Gott. Du bist Gottes Außenminister geworden. Und du bist der Bote, der an Gottes Statt sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm das Angebot Gottes an. Lass dich versöhnen. Das ist deine Stellung. Das ist deine Aufgabe. Auch wenn du vielleicht nicht so der große Redeheld bist, haben wir doch jetzt gemerkt, Gott kann. Und Gott wird dir Möglichkeiten geben. Merkt ihr, wie praktisch die Bibel ist? Das ist kein theoretisches Buch. Das ist kein Buch, was man nur liest und dann wieder in die Ecke stellt, sondern das ist ein Buch, was man benutzt, was man praktisch im Alltag einsetzt. Und darum ist das Wort Gottes so wichtig. Es zu kennen, es in sich aufzunehmen. Ich möchte sagen, es auswendig zu können. Das ist nicht nur so eine Strafe, mit der man Konfirmanden ärgert, sondern das ist etwas, was du brauchst. Du musst wissen, was die Bibel über dich sagt, oder? Sonst kannst du nicht bestehen. Sonst kannst du dein Leben nicht führen. Sonst weißt du ja gar nicht, wer du bist in Jesus. Was Jesus in deinem Leben geschaffen und gemacht hat. Was für Möglichkeiten du eigentlich hast. Das ist, wie gesagt, als wenn du ein tolles Gerät hast. Sagen wir mal, du hast ein Auto gekauft, weißt aber nicht, damit umzugehen, weil du die Bedienungsanleitung nicht gelesen hast. Und so benutzt du das Auto vielleicht zum Hühnerstall, ja? Weil die Tür kriegst du ja gerade noch auf. Dann leben deine Hühner in dem Auto. Aber was das Auto kann, welche Möglichkeiten es dir erschließt und wie es eigentlich gedacht ist, das wirst du nie erfahren. Darum brauchst du das Wort. Darum brauchst du die Bibel, damit du die Möglichkeiten, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, auch ausschöpfen kannst. Und wie wir am Anfang gesagt haben, damit du dem Teufel widerstehen kannst. Damit du nicht so ein Blatt bist, was hin und her fliegt. Der eine sagt das, der andere sagt das und dann fliegst du hin und her. Hast du gar nicht nötig. Lies deine Bibel, aber lies sie als eine Bedienungsanleitung. Überleg dir, was meint Gott damit? Was spricht da zu mir? Wie kann ich das umsetzen, was da steht? Wie kann das Realität werden in meinem Leben? Und wenn das ist, dass du manche Stellen tausendmal lesen musst, bis du in deinem Inneren so einen Schalter hörst, der Klick macht und du begreifst, genau das meint Gott damit. Das ist es. Und das wird dann in deinem Leben passieren. Gott möchte, dass das Wort Gottes in deinem Leben stärker wird. Sonst bist du wirklich wie der Adler, der eigentlich zum Fliegen geboren wurde und nur in seinem Nest oder wo auch immer rumhopst, eine dumme Figur macht, weil er nur ganz schlecht laufen kann und da sein Leben fristet. Das muss doch nicht sein. Du hast Flügel, du bist ein Adler. Die Luft gehört dir. Das ist deine natürliche Umgebung. Und die natürliche Umgebung eines Christen, das ist es, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und mit seinem Gott die Dinge des Lebens zu meistern. Lasst euch das nicht nehmen. Nehmt das Wort Gottes und ihr werdet merken, es macht uns stark. Amen.